für diese herzliche, warme Begrüßung, die wir hier empfangen durften, einmal mehr. Und spricht mir sehr aus dem Herzen, was Iris gesagt hat. Wir sind ein Volk und haben einen Gott. Amen. Da gibt es keine unterschiedlichen Nationalitäten in Christus. Das ist weder Mann noch Frau, das ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Wir sind alle eins in Christus. Und das ist etwas, das mir länger mehr wichtig wird, dass diese Grenzen abgebrochen werden zwischen den Menschen. Neutestamentliche Gemeinde, das bedeutet, dass jung und alt, Ausländer, Inländer, reich und arm, dass alle Menschen zusammenkommen und in Christus seinen Sieg feiern. Halleluja. Ein Weg, auf dem Gott diese Einheit auch bestätigt, ist, dass sein Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Und dass wir alle im selben Sinn und im selben Maß den Geist Gottes in uns haben und deswegen auch seine Begabungen in uns haben. Und ich möchte gerne, bevor ich zur Predigt komme, ich möchte euch etwas demonstrieren. Ich möchte euch demonstrieren, wie der Geist wirkt. Gemäß 1. Korinther 12, wo Paulus über die Gaben des Geistes spricht, gibt es die Gabe des Zungenredens mit Auslegung. Und Katharina und ich wirken regelmäßig in dieser Gabe. Und es ist nicht, dass wir uns absprechen vorher und sagen so, gell, du hast dann heute eine Zungenrede und ich lege sie dann aus, sondern das geschieht unter der Führung des Geistes. Und ich habe vorhin schon während der Anbetung den Eindruck gehabt, bevor ich mit der Botschaft anfange, soll ich euch eine Sprachenrede geben und Katharina wird sie auslegen. Wenn ihr diese Stellen kennt, dieses Kapitel kennt, 1. Korinther 12, dann wisst ihr ja, dass dort gesagt wird, wer aber in Zungen betet, der trachte auch danach, dass er es auslege. Oder er soll darauf achten, dass ein Ausleger da ist, wenn er vor der ganzen Gemeinde in Zungen redet. Und weil ich weiß, dass meine Frau zuverlässig ist in diesem Bereich, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ob jemand da ist, der es auslegen wird. Halleluja. Lasst uns auf den Geist Gottes hören. Prendeli ambostonom, sekevdinie stolosom, brenj di entangala briskoj gonosdem, jo brene ekedenzolo voja, dišten kejgeles tu lombre brej, kens dala vanj duč go som predi intaka paštenzelej.
Bleibe nicht stehen und schau zurück und denke, ach, was habe ich alles Tolles geschafft, und sei zufrieden mit dem, was du hast, und verharre an dem Ort. Bleibe nicht stehen, da wo du jetzt stehst, sondern dreh dich um 180 Grad und schau nach vorne. Richte deine Zielausrichtung nach vorne.
Bren in de son paiake, ole van stej do los tu tombre. Dille van don doschken gingeles tam pratito komoho.
Denn wenn du immer nur zurückschaust, verpasst du, was vor dir liegt. Das verheißene Land. Das Land, in das Gott dich führen will. Ja, du bist einige Schritte nach vorn gekommen und du hast gute Dinge erlebt und du hast starke Dinge erlebt. Aber das ist noch lange nicht alles, spricht der Herr. Das ist nur der Anfang. Das ist nur der Saum des Gewandes. Das ist nur der allerunterste Zipfel. Da ist so viel mehr.
Fereshinjolo so prekendolo som. Jij de stei brandol kondolo suju. Stede bebrianda konjdolo su prevegida.
So, nimm deine Bibel, nimm das Wort, nimm das, was ich dir gegeben habe, und lebe damit Tag und Nacht, Tag für Tag. Denke darüber nach, lass es nicht weichen. Schau nach vorne und schau in das Wort. Dort siehst du den Weg in das verheißene Land. Du hast Visionen, du hast Träume, du weißt, wo du hin willst, aber du siehst den Weg nicht. Nimm das Wort, da steht der Weg drin, und Schritt für Schritt werde ich dich führen, sagt der Herr. Schritt für Schritt werde ich dich persönlich führen und Schritt für Schritt werde ich euch als Gemeinde führen. Und jeden, den ich persönlich führe, werde ich auf demselben Weg wie die Gemeinde führen. Es gibt nicht, das ist mein Weg und das ist der Weg der Gemeinde, sondern es ist ein gemeinsamer Weg. Und dein Weg wird sich wie ein kleiner Strom in den Fluss fließt, in einen größeren Fluss, wird dein Weg münden in den Weg der Gemeinde und sie verstärken. Halleluja.
Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Preis dem Herrn. Ja, Wenn du kurz bist, ja.
Also, das Beste, was wir daran sind, hervorzubringen, seht ihr hier vorne in der ersten Reihe, unsere beiden Söhne, Jeremy und Jasper. Steht doch mal kurz auf. Das Aufstehen ist nur, dass ihr seht, sie stehen gut im Futter. Wisst ihr, ich sage immer, wenn ich die ganze Welt gewinne und meine Familie verlieren würde, was hätte ich gewonnen? Und deswegen ist mir das Wichtigste neben all den anderen Dingen, die wir tun. Und ich finde es auch schön, dass ich bei Bernd und Iris merke, dass die Familie sehr eine wichtige Stellung hat. Familie ist wichtig. Ja, wir brauchen uns gegenseitig auch als Familie. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, wir freuen uns sehr und sind sehr dankbar, dass ihr uns wieder eingeladen habt, Pastoren. Vielen Dank. Und auch ihr als Gemeinde. Und Schaffhausen ist ja nicht gleich um die Ecke. Und natürlich kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt schauen wir mal bei euch in der Gemeinde vorbei. Aber falls vielleicht mal jemand im Urlaub ist und sich in der Schweiz aufhält, den Rheinfall anschaut, geht doch auf unsere Webseite. Da findet ihr eine Beschreibung, wie ihr uns findet. Traut euch auch mal anzurufen oder vorher eine E-Mail zu schreiben. Und wir würden gerne mal zum Gottesdienst zu euch kommen oder so. Falls der eine oder andere gerade dort in der Nähe ist, fühlt euch herzlich eingeladen. Gut.
Amen. Amen. Preist dem Herrn. Halleluja. So, jetzt starte ich hier die Uhr. Ich glaube, das ist so gedacht, gell? Das habe ich gestern nämlich nicht gemacht, obwohl es eigentlich ja logisch, da ist eine Uhr und die erinnert einen daran, wann man aufhören sollte zu predigen. Sie piepst auch, nehme ich an, gell? Okay, wir haben jetzt einiges über Glauben gelernt in diesen zwei Tagen. Wir haben einiges gehört. Katharina hat zwei Einheiten gehalten, ich habe eine gelehrt. Und ich möchte euch sehr ermutigen, euch da die MP3-Dateien anzuhören oder die CDs zu kaufen, die es ja im Set zu kaufen gibt, wie wir heute Morgen gehört haben. Wir haben einen Büchertisch unten, wie Pastorin Iris schon erwähnte. Das abrupt endende Lied, das vorhin gespielt wurde, könnt ihr dann ganz hören, wenn ihr die CD, die Musik-CD käuflich erwerbt. Kein anderer Name. Wir machen einen Sonderpreis für die Musik-CD von 15 Euro. Und auch die anderen Sachen sind reduziert, beziehungsweise mit 10% Seminarrabatt. Wir haben Kärtchen aufliegen mit unserer Webadresse, wo ihr auch Dinge bestellen könnt. Und all das ist Teil von dem, was wir tun, nämlich das Wort weitergeben, das Wort rausgeben. Das hat sehr viel mit Glauben zu tun. Glaube kommt aus dem Hören, wie wir gestern gehört haben, und das Hören aus dem Wort Gottes. Also muss das Wort Gottes unter die Leute gebracht werden. Ohne Glauben, ohne Hören gibt es keinen Glauben. Ohne Wort gibt es keinen Glauben. Und wo kein Glaube ist, wird keine Veränderung passieren. Ich möchte heute Morgen sprechen über den Geist des Glaubens. Dieses ganze Thema noch einmal zusammenzufassen und zum Abschluss zu bringen, der Geist des Glaubens. Was könnte es Besseres geben, als über den Geist einer Sache zu sprechen? Nun, ich bin der Bibel dankbar, dass sie selbst diese Formulierung wählt, denn man hätte sie gar nicht besser erfinden können, könnte man sagen, der Geist des Glaubens. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, und zwar ist es von Mark Hankins. Mark Hankins ist ein amerikanischer Pastor und Lehrer, der sehr viel auch über das Thema Glauben gesagt hat. Und er hat Folgendes gesagt, unter anderem: Glaube bewegt Gott. Glaube bewegt Berge. Aber Glaube wird nichts bewegen, solange er dich nicht bewegt. Und das Erste, was dein Glaube bewegen wird, ist dein Mund. Das Erste, was dein Glaube bewegen wird und bewegen muss, ist dein Mund. Und darüber werden wir heute Morgen sprechen. Punkt 1. Der Geist des Glaubens. Wo findet sich denn diese Schriftstelle, Pastor Manfred? Das klingt so geheimnisvoll. Das klingt irgendwie so abgehoben, der Geist des Glaubens. Ich habe ja schon Mühe zu verstehen, was Glauben überhaupt ist. Jetzt kommst du hier noch mit dem Geist des Glaubens. Was ist das denn? Ist das eine besondere Stufe, eine besondere Ebene? Ist das eine besondere Begabung mit Glauben im Sinne der Gabe des Glaubens? Nein. Sondern Paulus fasst hier eigentlich zusammen, was Glauben ausmacht. Lass uns diese Stelle einmal lesen, 2. Korinther 4, Vers 13. Er sagt hier: Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Zuerst möchte ich kurz klären, was meint Paulus, wenn er hier vom Geist spricht. Meint er den Heiligen Geist? Meint er einen Unteraspekt des Heiligen Geistes? Meint er etwas neben dem Heiligen Geist? Gibt es noch einen anderen Geist als den Heiligen Geist? Meint er einen der sieben Geister Gottes, die in der Offenbarung genannt werden oder im Buch Jesaja? Nein, ich glaube, all das ist nicht der Fall, sondern wenn Paulus hier vom Geist des Glaubens spricht, dann meint er so etwas wie das innerste Wesen, die Essenz des Glaubens. Ich bringe immer gern dieses Beispiel. Wir alle wissen, was Himbeergeist ist, nicht wahr? Also vielleicht, weiß nicht, ob du schon mal Himbeergeist getrunken hast, muss nicht sein. Gewöhnst dir lieber ab, wenn du es dir irgendwann mal angewöhnt hast. Himbeergeist ist, wie wir wissen, die Essenz der Himbeere, nicht wahr? Vermischt mit Alkohol oder herausgewaschen, könnte man sagen, aus der Himbeere durch den Destillationsprozess und so weiter. Aber du wirst auch bei dieser Art von Spirituose noch merken, dass da Himbeergeschmack drin ist. Und ein echter Kenner wird wahrscheinlich sagen, das ist das Wesen der Himbeere, eingefangen in einen Schnaps. Nun, ist es nicht ein wenig deplatziert, in diesem Zusammenhang von Geist zu sprechen? Ja, irgendwo schon, ja, wenn wir von Spirituosen reden, aber nicht, wenn wir vom Glauben reden. Wenn Paulus hier vom Geist des Glaubens spricht, dann meint er so etwas wie das innerste Wesen, der Kern. Das, womit man den Glauben zusammenfassen könnte. Das, was ihn erklärt, wie nichts anderes. Der Geist des Glaubens. Er sagt, wir aber haben denselben Geist des Glaubens nach dem oder gemäß dem, was geschrieben steht. Und dann zitiert er etwas. Er zitiert, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Hier haben wir diesen Zusammenhang. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Also mit anderen Worten, wenn ich glaube, dann werde ich auch reden. Weil ich geglaubt habe, habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Nun, zweiter Punkt, beziehungsweise zweite Frage, die wir unbedingt beantworten müssen hier, ist, wenn geschrieben steht, was geschrieben steht, wenn Paulus etwas zitiert im Neuen Testament, dann sollten wir uns die Mühe machen und herausfinden, wo dieses Zitat steht. Die allermeisten Zitate, die im Neuen Testament erscheinen als Zitat, und du kannst sie daran erkennen, dass sie mit Anführungszeichen beginnen und mit Schlusszeichen enden, kommen logischerweise aus dem Alten Testament. Nicht wahr? Obwohl Paulus sogar griechische Dichter zitiert in seinen Schriften. Er sagt an einer Stelle doch tatsächlich, Kreter sind immer Lügner, faule Bäuche, wilde Tiere. Sehr interessante Aussage. Sie stammt nicht von Paulus, sondern von einem griechischen Dichter namens Epimedes. Und der hat das gesagt irgendwann über seine eigenen Landsleute. Paulus zitiert das. Aber hier zitiert er eine Stelle aus dem Alten Testament, und zwar Psalm 116, Vers 10. Psalm 116, Vers 10. Und wenn wir uns die Mühe machen zu lesen, was dort steht, dann werden wir sehen, dass Paulus in seinem Zitieren recht frei vorgegangen ist. Lass uns einmal das Originalzitat lesen. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Das ist die alttestamentliche Stelle, auf die Paulus sich bezieht, wenn er in 2. Korinther 4, Vers 13 sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Wir können hier mehrere Dinge lernen. Erstens, es ist nicht verboten, Schriftstellen aus dem Zusammenhang herauszunehmen. Denn der Zusammenhang in Psalm 116, Vers 10 ist eigentlich ein anderer. Ich weiß, es ist eine Auslegungsregel, dass wir Schriftstellen nicht aus dem Zusammenhang lösen sollten. Aber Paulus zeigt uns hier, dass das offensichtlich doch möglich ist, manchmal erlaubt ist oder sogar richtig ist. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist nicht, dass wir Schriftstellen nicht aus dem Zusammenhang lösen, sondern dass wir den Gesamtzusammenhang der Schrift nicht verlassen mit dem, was wir eine Schriftstelle sagen lassen. Das ist der Hauptpunkt, um den es dabei geht. Und Eine zweite Sache, die wir hier sehen, ist, Paulus nimmt diese alttestamentliche Schriftstelle und gebraucht sie, um ein allgemeingültiges Prinzip daraus zu extrahieren. Den Geist daraus zu lösen, könnte man sagen. Er sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Aber der Psalmist hat doch nur geschrieben, ich habe geglaubt, darum kann ich sagen. Und dann heißt es, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ups, ja, ist es das, was der Geist des Glaubens spricht? Ist es das, was du redest, wenn du wirklich glaubst? Ich bin sehr gebeugt gewesen. Lasst uns den Gesamtzusammenhang jetzt trotzdem anschauen. Dann werden wir nämlich erkennen, was Paulus genau meint, indem er gerade diesen Vers zitiert aus Psalm 116. Wir lesen Psalm 116, die Verse 1 bis 9. Und haben hier ein wunderschönes Beispiel dafür, wie der Psalmist David, oder wer auch immer diesen Psalm geschrieben hat, eigentlich zuerst in der Not ist und aber stets die Hilfe des Herrn erlebt und die ganze Sache letzten Endes gut herauskommt. Psalm 116, die Verse 1 bis 9. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr. Und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes. Die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Ich denke, wir können alle sympathisieren mit dem. Wir können uns alle identifizieren mit dieser Art von Reden, nicht wahr? All das ist uns auch schon widerfahren. Auch wir waren schon in solchen Situationen, wo wir in Not waren, wo wir Hilfe brauchten. Und das ist keine Schande, versteht ihr? Zu glauben bedeutet nicht, keine Probleme mehr zu haben. Manche Leute haben gedacht und haben so den Glauben ins Extrem gezogen, dass sie gedacht haben, wenn ich glaube, dann darf ich keine Probleme mehr haben. Manche Leute sind aus Glaubensgemeinden wieder rausgegangen, weil sie sich schließlich fürchteten, hereinzukommen, ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe ein Problem. Kann mir hier jemand helfen? Sie dachten, zu glauben bedeutet, etwas vorzuspielen, was nicht ist. Und wir haben gestern über ungeheuchelten Glauben gesprochen. Zu glauben bedeutet nicht, etwas vorzugeben, was nicht ist, sondern zu glauben bedeutet, durchaus ehrlich zu sein. Amen. Aber eben auch die richtigen Schlüsse dann zu ziehen. Vers 4, da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte Herr, rette meine Seele. Das ist immer ein Schluss, den du ziehen darfst. Vers 5, gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Nur mit einfältig, das wisst ihr ja hoffentlich, sind in der Bibel nicht die Dummen gemeint, sondern die Ungeteilten, diejenigen, die ein ungeteiltes Herz haben. Jemand, der im biblischen Sinne einfältig ist, ist nicht ein Ungebildeter oder ein Dummkopf, sondern jemand, der ungeteilt ist in dem, was er denkt und was er glaubt. Der Herr behütet die ungeteilten Herzen, könnte man auch sagen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Vers 7, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Und jetzt kommt Vers 10. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Die Betonung im Psalm 116, Vers 10 liegt nicht auf dem, ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich bin gebeugt geworden, weil ich geglaubt habe. Sondern die Betonung in diesem Vers liegt darauf, dass er sagt, ich habe geglaubt, darum kann ich mit Überzeugung sagen, darum kann ich mit Überzeugung reden, ich bin sehr gebeugt gewesen. Mit anderen Worten, es ist Vergangenheit, es ist vorüber, der Herr hat mich erhört, der Herr hat mich errettet, der Herr hat mich herausgeholt aus aller Not. Ich werde wandeln in den Landen der Lebendigen, der Herr hat meinen Fuß bewahrt vor dem Sturz, der Herr hat meine Tränen abgewischt oder überhaupt meine Augen bewahrt davor, in Tränen auszubrechen. Halleluja. Das ist es, was im Psalm 116, Vers 10 eigentlich durchkommt. Und ich glaube, das ist es auch, was Paulus dazu bewegt hat, hier ein solches allgemeines Glaubensprinzip zu finden. Wenn er sagt, 2. Korinther 4, 13, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch, dann meint er eine bestimmte Art von Reden. Er meint ein Reden, das auf der einen Seite ganz ehrlich und offen ist, ganz unverblümt ist, was die momentane Situation angeht. Ein Reden, das nicht leugnet, dass Probleme da sind. Siehst du, Glauben und im Glauben zu reden bedeutet nicht, das, was da ist, zu leugnen. Sondern es bedeutet gemäß Römer 4, Vers 17, das, was nicht ist, zu rufen, wie wenn es da wäre. Die Lösung der Probleme so herbeizurufen und zu proklamieren und zu bekennen, als wären sie schon da. Nicht zu sagen, ich habe kein Problem. Das Zeugnis von der Schwester heute Morgen, wenn sie ein falsches Verständnis von Glauben gehabt hätte, hätte gesagt, ich habe kein Problem mit meinem Knie. Da ist gar nichts, ist mir nichts passiert. Pastorin Iris hätte sie gefragt, was ist mit dir? Und sie hätte gesagt, na, nichts, gar nichts passiert. Was wäre das gewesen? Geheuchelter Glaube. Nein, sie hat das Problem gesehen. Sie ist sogar ins Krankenhaus gegangen. Darf man ins Krankenhaus gehen, obwohl man doch schon gebetet hat? Amen. Damit der Arzt nämlich bestätigen kann, was du durch deinen Glauben bewirkt hast. Damit es aktenkundig ist, könnte man sagen. Damit es nicht geistlich nebulös bleibt. Wenn sie nicht im Spital gewesen wäre und sich das nicht hätte bestätigen lassen, könnten wir sagen, ja, wir kennen ja die Schwester. Sie hat ja schon so manches erzählt. Wir können ja gar nicht sicher sein, also das ist nur ein Beispiel, natürlich kenne ich ja gar nicht. Sie hat ja schon so manches erzählt. Wir können uns gar nicht sicher sein, ob das, was sie da heute Morgen als Zeugnis berichtet, überhaupt wahr ist. Aber dadurch, dass sie diesen Prozess durchgegangen ist, wissen wir, doch, es war genau so. Und heute sitzt sie hier, ist Auto gefahren, hat Lobpreis gemacht und alles ist in bester Ordnung. Halleluja. Wir reden hier von einem Glauben, der bereit ist anzuerkennen, doch, da ist ein Problem. Und der sich gerade daran eigentlich motiviert und sieht, ich will dieses Problem lösen. Ich will dieses Problem aus der Welt schaffen. Das ist mein Ziel. Halleluja. Nun lasst uns einmal den direkten Zusammenhang lesen von 2. Korinther 4, Vers 13. Dann werden wir nämlich sehen, dass Paulus hier etwas sehr Ähnliches tut, wie der Psalmist. Er redet auf der einen Seite von dem Ist-Zustand. Er redet von den Problemen. Er redet von den Nöten. Aber er gibt immer Gegengewicht. Er redet immer auch von dem, was Gott tut in der Situation. Und schafft so einen Ausgleich, könnte man sagen. Er ruft das, was vielleicht noch nicht zu sehen ist, so wie wenn es da wäre. Er verleugnet nicht das Sichtbare, sondern er ruft das, was noch nicht ist, wie wenn es da wäre, damit die Situation verändert wird. 2. Korinther 4, die Verse 8 bis 11. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, und ich nehme an, dass das so ist, dann lest das doch bitte mit. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Hier sagt Paulus, in allem sind wir bedrängt. Na, das fängt ja schon schön an. Pastor Manfred, du erzählst uns hier was über Glauben und Leben im Sieg und dass wir uns keine Gedanken machen müssen um unsere Zukunft, keine Sorgen, keine Ängste haben. Brauchen und so weiter und so fort. Und jetzt zitierst du hier Paulus, der gesagt hat, in allem sind wir bedrängt. Nun, vielleicht warst du auch schon in einer solchen Situation, wo du das am liebsten gesagt hättest, aber irgendwie hast du gedacht, nein, das darf ich nicht sagen. Nein, ich darf nicht mehr sagen, ich bin bedrängt. Nun, du hast hier, bist in bester Gesellschaft, wenn du das tust, denn Paulus hat es auch getan. In allem sind wir bedrängt, aber bitte hör nicht dort auf. Bitte komm nicht ins Klagen und ins Jammern und such dir einen Klage- und Jammerclub, der dich dann darin bestätigt, dass du so bedrängt bist, so belagert bist, so belastet bist, sondern geh einen Schritt weiter Und tu es wie Paulus, der sagte, aber nicht erdrückt. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Siehe den positiven Ausgang, das, was Gott schon getan hat und das, was er noch tun wird in deiner negativen Situation. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Wow, das ist eine beinahe philosophische Aussage. Nicht wahr? Was sagt Paulus? Er sagt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Das heißt mit anderen Worten, nur weil du im Moment keinen Ausweg siehst, bedeutet das nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Paulus macht damit deutlich, dass er in vielen Situationen war, wo er keinen Ausweg mehr sah. Ich meine, führt ihr nur einmal die Situation vor Augen in Philippi. Sie waren dort hingekommen auf Geheiß des Herrn. Paulus hatte einen Traum gehabt, hatte einen mazedonischen Mann gesehen, der ihnen winkte und sagte, kommt hier herüber und helft uns. Also fuhren sie dorthin, um ihnen das Evangelium zu predigen. Und die ganze Sache lief gut an und sie wurden aufgenommen, freundlich von einer Frau namens Lydia, königlich beherbergt. Sie trieben einen Dämon aus einer Magd, die einen Wahrsagegeist hatte. Und am selben Abend noch fanden sie sich im Gefängnis wieder. Im Dienst von Paulus waren Triumph und scheinbare Niederlage manchmal sehr, sehr nah zusammen. Und eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich, ist es mein Gebet, dass das auch in unserem Leben noch viel mehr so sichtbar wird. Nämlich große Triumphe und sogleich entsprechende Verfolgung. Nur wenn du wirklich einen Triumph erziehst für den Herrn, wird die Welt sauer werden auf dich. Wird die Welt es nicht ertragen können, dass du da bist und schon wieder einen Dämon ausgetrieben hast. Warum müssen die immer Dämonen austreiben? Warum müssen die immer die Werke Gottes tun? Warum müssen die Menschen befreien? Warum müssen die Menschen Heilung bringen? Diese Christen. Verfolgen wir sie einmal ein bisschen. Lassen wir den Druck ein wenig zunehmen auf diese Leute. Verwundere dich nicht, wenn das geschieht. Es sagt mir, dass du die Werke Gottes tust in der einen oder anderen Weise. Amen. Nun, wird Paulus damals einen Ausweg gesehen haben? Stell dir vor, sie waren im innersten Gefängnis. Das heißt mit anderen Worten im Hochsicherheitstrakt. Ihre Füße im Block. Ja, und es gab keinen Ausweg. Wie willst du aus einem solchen Gefängnis wieder rauskommen? Keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Der Ausweg kam von Gott, indem Gott ein Erdbeben sandte, der Block löste sich, in dem ihre Füße waren, die Türen öffneten sich, alle Gefangenen gingen aus dem Gefängnis heraus, ohne zu fliehen. Ein Wunder in sich, nicht wahr? Der Gefängnisaufseher wollte sich umbringen. Paulus sagt zu ihm, wir sind alle hier, tu es nicht. Gottes Ausweg war gekommen. Der Mann bekehrte sich, mit ihm sein ganzes Haus. Ein weiterer Triumph. Eben noch ohne Ausweg, beziehungsweise keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Halleluja. Vers 9. Verfolgt, aber nicht verlassen. In jeder Verfolgungssituation kannst du wissen, dass du vom Herrn nicht verlassen bist. Du magst vom Menschen verlassen sein, aber niemals vom Herrn. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Selbst wenn es dem Feind, den Umständen, der Situation manchmal gelingen mag, dich zu Boden zu werfen, so wird es jedoch nicht gelingen, dich zu vernichten. Aber bitte beachte, das ist nicht etwas, das von selbst passiert, sondern sei du jemand, der diesen Geist des Glaubens aufgenommen und verstanden hat und so redet. Ergib dich nicht darin, dass du sagst, oh, ich bin schon wieder niedergeworfen. Oh, so schlimm. Komm nicht in den Gottesdienst und am liebsten möchtest du dich hinlegen und die Ältesten sollen dich umringen und für dich beten. Oh, ich bin so niedergeworfen. Sondern sei du jemand, der mit diesem positiven Bekenntnis auf den Lippen in den Gottesdienst kommt. Ich mag niedergeworfen sein, bin aber nicht vernichtet. Halleluja. Und wisst ihr, auch da müssen wir aufpassen, dass das nicht zu einer Phrase wird. Auch da müssen wir darauf achten, dass das nicht so ein religiöser Selbstläufer wird. Ja, mir geht's schlecht, aber mir geht's auch gut. Der Herr ist mit mir. Halleluja. Es kommt schon gut. Katharina hat das ein paar Mal zitiert. Das ist so eine Lieblingsphrase frommer Schweizer. Es kommt schon gut. Auf Schweizerdeutsch. Es kommt schon gut. Es kommt schon gut. Der Herr wird schon richten. Haben sie früher gesagt. Der Herr wird schon richten. Nein, der Herr wird gar nichts richten, wenn du nicht wirklich im Glauben stehst. Amen. Vers 10. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Ich glaube, wir brauchen ein neues Verständnis dieser Wahrheiten. Es ist nichts Schlechtes daran, nichts Falsches daran, das Sterben Jesu am Leib umherzutragen. Was bedeutet das? Das, was Jesus erlitten hat um des Wortes Gottes willen, das kannst und wirst auch du erleiden. Du wirst nicht am Kreuz sterben für die Sünden der Menschheit. Niemals. Das braucht es nicht. Das hat er ein für alle Mal getan. Aber wenn Jesus verfolgt worden ist um des Wortes Gottes willen, um seiner Predigt willen, um seiner Werke willen, dann wappne du dich damit, dass das auch dir passieren könnte. Amen. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Mit anderen Worten, im selben Maß, wie du bereit bist, das Sterben Jesu, diese Verfolgung um des Wortes willen, zu ertragen, im selben Maß wird das Leben, die Auferstehungskraft Jesu in deinem Leben, an deinem Leib sichtbar werden. Wie? Zum Beispiel, indem du gesund bist, mitten in einer Grippeepidemie. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, so in den letzten Jahren wurde fast jeden Winter wurde irgendeine Grippewelle ausgerufen. Ich nenne das bewusst so, ausgerufen. Ja, natürlich, der Virus war da, diese Dinge fanden statt. Es gab Leute, die davon betroffen waren, ganz klar. Aber die Prognose war immer, es gibt eine Pandemie. Ja, also bald wird halb Deutschland, wird die halbe Schweiz, wird im Bett liegen, niedergestreckt von der Schweinegrippe, von der Hongkong-Grippe oder was auch immer für eine Grippe gerade wieder da war. Kenneth Copeland sagt immer so schön, die Schweinegrippe ist ja nichts Neues. Und er sagt manchmal, ich nehme doch nicht die Grippe von einem Schwein. Ich nehme überhaupt keine Grippe, aber von einem Schwein schon gerade gar nicht. Hallo? Sollen doch diese Dinge bei den Tieren bleiben? Wir haben damit nichts zu tun. Es bedeutet, dass du in solchen Situationen das Leben Jesu an deinem Leib erfahren kannst. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus Toten auferweckt hat, in dir wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus Toten auferweckt hat, auch deinen sterblichen Leib lebendig machen, wegen seines in dir wohnenden Geistes. Das ist nicht ein Hinweis auf die Auferstehung deines Leibes, die eines Tages stattfindet, sondern ein Hinweis darauf, dass du in deinem sterblichen Leib, nicht in deinem gestorbenen Leib, sondern in deinem sterblichen Leib. Das Griechische macht diesen Unterschied ganz klar. Der sterbliche Leib ist der Leib, den wir jetzt haben. Nicht wahr? Der gestorbene Leib wird auferstehen, der sterbliche Leib wird lebendig gemacht werden, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Das bedeutet Gesundheit und Kraft bis ins hohe Alter. Halleluja. Damit die Omas noch hübscher werden in den nächsten 20 Jahren. Und ich kann diese Beobachtung nur bestätigen. Großmütter sehen heute anders aus als vor 30 Jahren. Wenn ich mir überlege, wie meine Großeltern mütterlicherseits oder auch väterlicherseits aussahen, als ich Kind war, Menschen, die waren 60, 65, die sahen wirklich aus wie alte Leute, haben sich so gekleidet, gingen so, dachten so, redeten so. Diese Dinge haben sich geändert, preis dem Herrn. Halleluja. Vers 11. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Und jetzt lass uns wieder zu 2. Korinther 4, 13 kommen. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Das bedeutet nicht, weil wir glauben, geben wir Zeugnis. Weil wir glauben, reden wir von unserem Glauben. Es bedeutet auch das, aber es bedeutet vor allem, dass wir, weil wir glauben, in einer bestimmten Art und Weise reden. Nämlich nicht so negativ wie die Welt. Wir sind nicht Beobachter der momentanen Zustände. Wir beklagen nicht, dass alles den Bach runtergeht. Wir stimmen nicht ein in das allgemeine Jammerlied. Wir heulen nicht mit den Wölfen. Sondern wir stellen fest, aber dann sprechen wir die Lösung Gottes aus. Wir proklamieren die Lösungen Gottes. Dafür haben wir sein Wort. Du fragst vielleicht, woher weißt du denn, welches die Lösungen Gottes sind? Ganz einfach. Ich muss mir das nicht aus den Fingern saugen oder irgendwie aus dem Ärmel schütteln, sondern ich weiß, was die Lösungen Gottes sind, weil ich sein Wort habe. Was ist die Lösung Gottes für eine verlorene Welt? Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die Lösung. Nicht eine neue Partei, nicht eine neue Politik, nicht der menschliche Versuch, die Erde zu erretten, die Umwelt zu retten, grüner als grün zu sein. Ist ja in Deutschland, glaube ich, auch so, in der Schweiz. Wir haben eigentlich recht ähnliche politische Entwicklungen, sage ich mal. Und in der Schweiz gibt es auch so eine Tendenz. Wir sind grün und wir sind noch grüner und wir sind am grünsten. Konsumentenzeitschriften von großen Einkaufszentren oder Verbünden in der Schweiz wie Migro, vielleicht habt ihr schon davon gehört, oder Coop, das ist so wie Edeka hier oder Aldi, aber die bestimmen den Schweizer Markt und die geben eigene Zeitungen, Wochenzeitungen heraus. Das Hauptthema in den letzten 2 Jahren war, unsere Produkte sind noch ökologischer, noch grüner und wir bewahren damit die Welt. Wir leisten einen Beitrag daran, dass die Welt in 30 Jahren auch noch lebenswert ist für unsere Kinder und Enkel dann. Darf ich dir etwas sagen? Das ist Humbug. Das ist Unfug. Spring bitte nicht auf die grüne Welle. Weil ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Diese Welt ist am Vergehen. Diese Welt wird, wie Petrus es sagt in einem seiner Briefe, aufgehen in Feuer. Die Elemente werden zerbersten. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Machen wir uns nichts vor. Wir wollen nicht ewig auf dieser Erde leben. Wir wollen, dass Jesus zurückkehrt. Er ist die einzige Lösung. Der Antichrist wird versuchen, diese Welt zu retten. Mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Und das müssen wir früh genug erkennen, dass er nicht auftreten wird als der Teufel mit Pferdefuß und Schwanz und Mistgabel, sondern dass er als jemand kommen wird, mit großen Versprechungen, mit großen Verheißungen, die Welt zu bewahren, die Walfische zu retten, den Planeten wieder bewohnbar zu machen und all das. Nun, lass uns ein paar Beispiele anschauen aus der Schrift, genauer gesagt 3, für dieses richtige Reden, für diesen Geist des Glaubens, wie er sich manifestiert. In der Einzelsituation. Ein Paradebeispiel ist sicherlich Markus 11, die Verse 22 bis 24, wo Jesus, könnte man sagen, einerseits demonstriert, wie dieser Geist des Glaubens funktioniert. Er kommt zu einem Feigenbaum, sieht diesen Feigenbaum, möchte gerne Frucht essen davon, aber es ist keine Frucht dran und deswegen verflucht er diesen Feigenbaum, oder besser gesagt, er verflucht ihn nicht, er verwünscht ihn nicht, sondern er spricht etwas aus über ihn. Es ist kein Fluch. Bitte vergiss diese Vorstellung, dass Jesus jemals geflucht hat. Jesus hat weder geflucht, noch hat er sonst Kraftausdrücke verwendet, um dem Nachdruck zu verleihen, was er glaubte oder sagen wollte. Das gab es nicht bei Jesus. Jesus musste keine Übertreibungen verwenden. Jesus hat nicht hinter jedem Satz noch ein Mega angehängt. Oder ein Super. Oder sonst irgendetwas in dieser Art. Sondern Jesus meinte, was er sagte und sagte, was er meinte. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Markus 11, die Verse 22 bis 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das ist eine ganz einfache Aufforderung, habt Glauben an Gott. Gott soll im Zentrum eurer Aufmerksamkeit sein, rechnet mit ihm, rechnet mit seiner Hilfe, habt Glauben an Gott. Im Griechischen wäre aber auch die Übersetzung möglich, habt Gottes Glauben. Habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben, den Gott selbst hat. Das gibt dem Ganzen eine völlig neue Perspektive, nicht wahr? Es ist etwas anderes, ob ich an Gott glaube oder ob ich aufgefordert werde, denselben Glauben zu haben und zu praktizieren, wie Gott selbst ihn hat. Ja, ist das denn möglich? Amen. Jesus sagt es hier, beziehungsweise er hat gerade vorgemacht, wie Gott seinen Glauben manifestiert, wie Gott seinen Glauben auslebt. Und das fasst er jetzt noch einmal in Worte zusammen. Vers 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Schlachter 2000 Übersetzung. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wenn du möchtest, das ist noch einmal der Geist des Glaubens in den Worten Jesu zum Ausdruck gebracht. Du siehst ein Hindernis in deinem Leben. Du siehst ein Problem. Wie gehst du mit diesem Problem um? Du sprichst zu dem Berg. Du sprichst nicht von dem Berg. Jesus sagte nicht, wir sollen den Berg beschreiben. Wir sollen ein schönes Bergpanorama darstellen und beschreiben. Wir sollen einen Roman schreiben über unsere Probleme. Das sagt er nicht. Amen. Sondern er sagt, wir sollen zu dem Berg sprechen. Sprich deine Probleme konkret an. Sprich nicht um sie herum. Sag nicht, es wäre schön, wenn. Sondern sprich konkret das, was du möchtest. Was sagte Jesus zu dem Feigenbaum? Von dir soll nie wieder jemand Frucht essen in Ewigkeit. Jesus sprach das Endresultat aus. Er sagte nicht, Baum verdorre, sondern er sprach das Endresultat. Sprich zu deinen Problemen das Endresultat. Sag, Berg sei erniedrigt vor mir und ich möchte dies und das sehen in meinem Leben. Meine Ehe wird wie ein bewässerter Garten sein. Kannst du so etwas sagen? Amen, Halleluja. Das ist Wort Gottes, das ist es, was das Wort dir verheißt. Deine Ehe soll wie ein bewässerter Garten sein. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Sag das Wort. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Amen. Frau, wenn du ein Problem hast, Kinder zu bekommen, es gibt so viele Schriftstellen, die dir dieses Recht untermauern und dieses Recht verheißen. Nimm sie in Anspruch. Wir haben in unserer Gemeinde, Katharina hat gestern ein Beispiel erzählt von einer Familie, jungen Familie, die ein Kind bekommen hat. Nun, die hatten keine Probleme, Kinder zu bekommen, aber wir haben auch Leute in der Gemeinde gehabt, die seit Jahren, Jahren, doch so lange sind sie noch nicht verheiratet, seit Jahren darauf hingefiebert haben, endlich schwanger zu werden, endlich ein Kind zu bekommen. Die Frau war inzwischen schon über 40. Menschlich gesehen, eigentlich keine Chance mehr. Sie hatte mehrere Operationen hinter sich gebracht, die eigentlich eine Schwangerschaft zusätzlich verunmöglicht hätten. Aber siehe da, kurz nach ihrem 40. Geburtstag, letztes Jahr, bekam sie, ne, dieses Jahr war es, gell, Katharina, bekam sie einen gesunden Sohn, einen gesunden kleinen Jungen. Halleluja, mit über 40. Die Ärzte würden sagen, Risikoschwangerschaft, wagen Sie es lieber gar nicht, es könnte von vornherein krank sein. Ein anderes Beispiel für das richtige Reden. Apostelgeschichte 27, die Verse 21 bis 25. Hier ist die Rede von Paulus. Und wenn er schon solche Prinzipien uns zum Besten gibt, wie 2. Korinther 4, Vers 13, dann lasst uns doch auch mal sehen, ob der Mann gelebt hat, was er predigte. Nicht wahr? Dieses Recht haben wir. Wir dürfen diejenigen, die uns lehren, in dem Sinne prüfen, dass wir wissen wollen, leben die tatsächlich, was sie predigen? Hallo? Denn denselben Anspruch hast du ja an dich selbst auch. Du möchtest, dass dein Glaube funktioniert. Also wirst du Prüfsteine haben, an denen du sehen kannst, ob dein Glaube funktioniert oder eben nicht. Apostelgeschichte 27, die Verse 21 bis 25. Die Rede ist hier von Paulus, der gerade unterwegs war in einem Schiff, einem Gefangenenschiff nach Rom. Er sollte dort vor den Kaiser gestellt werden, um seine Sache zu verteidigen, um das Evangelium dort zu lehren, zu predigen und je nachdem auch wieder freizukommen. Es heißt hier, sie kamen in einen Sturm, wie wir wissen, und das Schiff drohte irgendwann zu sinken. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, du brauchst eine gewisse Kühnheit, um in einer solchen gefährlichen Situation aufzustehen und die ganze Besatzung eines Schiffes anzusprechen. Nicht wahr? Das ist auch etwas, das den Geist des Glaubens ausmacht. Nämlich es ist ein Geist der Kühnheit. Es ist eine Grundhaltung der Kühnheit, sich nicht den Mund verbieten zu lassen. Wenn ich weiß, dass der Glaube die einzige Lösung ist für die Probleme der Menschen, dann möchte ich auch von diesem Glauben reden. Amen. Wenn ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat, wie sich die Dinge verändern können, dann bin ich der, der gehört werden sollte. Nicht wahr? Da sollten wir nicht tief stapeln oder unser Licht unter den Scheffel stellen, sondern im richtigen Moment aufstehen und sagen, O Männer, O Frauen, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Oh, Halleluja. In einer menschlich gesehen völlig ausweglosen Situation, das Schiff würde sinken. Und bei einem normalen Schiffbruch zur damaligen Zeit konntest du sicher sein, dass die meisten Leute umkamen. Da war nichts mit Rettungsbooten und Rettungsreifen und Hubschraubern, die dann kamen und Rettungstauchern und so weiter und so fort, sondern diese Leute waren ihrem Schicksal überlassen. Nicht wahr? Aber Paulus hatte vom Herrn gehört, durch einen Engel, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Niemand wird umkommen, außer das Schiff wird verloren gehen. Und Paulus glaubte das. Er hielt das nicht für eine verrückte Vision, für einen verrückten Traum in der Nacht. Oh, ich glaube, ich fange an zu halluzinieren. Es geht langsam zum Ende, dem Ende entgegen. Und jetzt habe ich Halluzinationen, ich sehe schon Gespenster. Nicht wahr? Was waren seine Worte? Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Vertraust du Gott, dass dein Leben so sein wird, wie zu dir geredet worden ist? Vertraust du Gott, dass die Worte, die heute Morgen zu dir gesprochen werden, in deinem Leben eintreffen? Vertraust du, dass die Weissagung, die wir heute Morgen gegeben haben, wichtig ist für dein Leben, für das Leben dieser Gemeinde, für deine Zukunft, dass diese Worte eintreffen werden, dass sie nicht zu Boden fallen? Die Botschaften, die du hörst von deinen Pastoren, glaubst du, dass dein Leben sich in diese Richtung entwickeln wird? Oder denkst du nur, Herr Pastor, du hast gut reden, du bist ja nicht in meiner Situation. Nein, ist er nicht, aber er hat seine eigenen Herausforderungen. Wisst ihr, manche Leute denken, wir Pastoren, wir stellen uns hier hin und reden so vom grünen Tisch ein bisschen über die Probleme des Lebens, aber wir selbst haben keine. Ich muss euch enttäuschen. Wir haben viele Probleme, wir haben viele Herausforderungen, von denen ihr teilweise gar nichts wisst und deren Dimension ihr vielleicht zum Teil gar nicht erahnen könnt. Wir stehen nämlich nicht nur vor Menschen und sind Menschen verpflichtet und Menschen gegenüber verantwortlich, sondern wir stehen auch noch vor Gott und sind ihm gegenüber verantwortlich, was wir mit euch machen. Amen. Und all das müssen wir handeln. Nicht wahr? Wir müssen glauben können, dass es in unserem Leben so sein wird, wie zu uns geredet worden ist. Dass unsere Berufung zustande kommt, dass der Herr uns bewahrt, dass der Herr unseren Fuß vor dem Straucheln zurückhält. Amen. Dass er uns den Weg zeigt, den nicht nur wir gehen sollen, sondern auch den Weg, den wir gehen sollen mit unseren Gemeinden. Das ist eine ganz schöne Verantwortung. Also denke niemals, dass Pastoren vom grünen Tisch ausreden. Irgendetwas planen und irgendetwas zum Besten geben. Und ja, die wissen ja gar nicht, von was sie reden. Doch, sie wissen, von was sie reden. Und wir sind diejenigen, die genau dieses Prinzip für sich selbst beanspruchen und erleben können und erleben müssen, dass es so ist. Ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Halleluja. Wenn der Herr gesagt hat, er wird mich nicht verlassen noch versäumen, dann wird er mich nicht verlassen noch versäumen. Wenn der Herr gesagt hat, in Sprüche 23, Vers 18, denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden, dann vertraue ich Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wenn Gott gesagt hat, in Jesaja 60, Vers 22, der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen Nation, ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen, dann vertraue ich, dass geschieht, wie zu mir geredet worden ist. Ich empfange das Wort Gottes. Es ist zu mir gesprochen worden. Und auch zu euch wird gesprochen. Lasst zu dir sprechen. Höre das Wort. Höre das Wort in der Gemeinde. Höre das Wort auf CD, höre das Wort auf deinem MP3-Player, höre das Wort bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Lass uns ein letztes Beispiel anschauen, dafür wie der Geist des Glaubens spricht und auch handelt. Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 10. Es ist wieder eine Geschichte im Zusammenhang mit dem Dienst von Paulus, wo wir sehen können, dass er nicht nur lehrte, dass er nicht nur predigte, sondern dass er tatsächlich umsetzte, was er glaubte. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Es gibt verschiedene Kategorien von Lahmheit, von Gelähmtheit. Die meisten Menschen, die gelähmt sind, konnten irgendwann einmal gehen. Aber es ist eine andere Stufe von Lähmung, wenn jemand von Mutterleib an niemals gehen konnte. Nicht wahr? Und mit einer solchen Person haben wir es hier zu tun. Das fügt dem Bild etwas Dramatik hinzu, könnte man sagen. Dieser hörte Paulus reden. Er hatte die Worte empfangen, die Paulus zu ihm sprach. Nun, von was wird Paulus geredet haben, wenn das, was der Mann hörte, zu seiner Heilung führte? Was wird Paulus geredet haben? Paulus wird von Jesus gesprochen haben als einem Heiler, als einem Arzt. Paulus wird Jesus als den verkündigt haben, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Sollten auch wir diesen Jesus verkündigen? Amen. Nicht nur den Jesus, der deine Seele errettet, sondern auch den Jesus, der umhergeht und wohltut und alle heilt, die vom Teufel überwältigt waren. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Der Geist des Glaubens in Aktion. Paulus sah, dass dieser Mann lahm war, aber er sah auch, dass dieser Mann inzwischen Glauben hatte, aufgrund von dem, was er zu ihm gesprochen hatte. Kannst du dir vorstellen, dass man jemandem ansieht, ob er Glauben hat oder nicht? Hallo? Seid ihr da heute Morgen? Stell dir einfach für einen Moment vor, nachdem ich euch über den Glauben gelehrt habe, nachdem ich über Glauben zu euch gepredigt habe, Ich stehe hier, ich sehe eure Gesichter. Kann ich in deinem Gesicht Glauben sehen? Frag dich selbst. Ich sag nichts. Frag du dich, ob ich in deinem Gesicht, wenn du jetzt nach vorne kommen würdest, du hast eine körperliche Not. Du brauchst eigentlich, dass dir jemand die Hand auflegt. Du brauchst Heilung. Du brauchst Wiederherstellung für Leib, Seele und Geist. Würde ich in deinem Gesicht Glauben sehen, wenn du jetzt nach vorne kämst? Frag dich selbst. Amen. Das ist eine wichtige Frage. Wir geben manchmal denen Schuld, die Hände auflegen. Sagen, ja, es ist keine Kraft geflossen. Der Pastor hat mir die Hände aufgelegt, aber ich habe nichts gespürt. Es geht überhaupt nicht darum, ob du etwas spürst oder nicht. Diese Dinge haben nichts mit Gefühlen zu tun. Ich weiß nicht, ob der Mann etwas spürte in dem Moment, wo zu ihm gesprochen wurde. Und jetzt noch etwas. Was tat Paulus mit diesem Mann? Er proklamierte das Ziel. Er proklamierte das Endresultat. Er hob nicht seine Augen zum Himmel empor mit einem religiösen Augenaufschlag. Vater im Himmel, Gott über Tod und Leben, der du geschaffen hast, alle Planeten, das Meer und das Trockene, strecke du jetzt deine Hand aus und heile du diesen Lahmen. Denn wir sind schwach, wir können es nicht tun, aber du bist allmächtig, Herr. Hat er nicht getan, nicht wahr? Wie hat Paulus gesprochen? Er hat genau das gesagt, was sein sollte. Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Das ist nicht einmal im Namen Jesus drin. Ja, willst du jetzt sagen, Pastor Manfred, wir können Heilung gebieten? Amen. Wir können nicht nur, wir sollen sogar. Wir sind diejenigen, die den Menschen Heilung bringen können, Heilung bringen sollen, im Auftrag Jesu. Wir tun es im Namen Jesu. Das ist doch völlig klar. Ich stehe doch nicht hier im eigenen Namen, in eigener Regie, im eigenen Auftrag. Sondern wenn ich heute Morgen jemandem die Hände auflege, dann tue ich es im Namen Jesu. Hilft es dir, wenn ich jedes Mal noch einfüge im Namen Jesu? Paulus hielt es offensichtlich nicht für nötig, sondern er gebot ganz einfach, was sein sollte, und siehe, es stand da. Und in diesem Fall war es ein Gelähmter, der da stand, zum ersten Mal in seinem Leben. Halleluja! Preis dem Herrn! Oh, glory! Damit bin ich am Ende dieser Botschaft angelangt und ich möchte abschließen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.